Willkommen beim IP Courses Podcast, dem Podcast für europäisches Patentrecht.
Herzlich willkommen, liebes Publikum. Heute darf ich Sie gemeinsam mit Michael Stadler zur zweiten Folge zur G1 aus 99 begrüßen. Michael, kannst du uns vielleicht eine kurze Zusammenfassung über die erste Folge geben? Um was ist denn gegangen und insbesondere, welche Frage hat denn die große Beschwerdekammer beantworten müssen?
In dem Vorlageverfahren, das zu dieser Entscheidung geführt hat, ging es um die Frage, ob die Beschwerdekammer an den Umfang der Beschwerde gebunden ist. Und zwar vor allem dann, wenn nicht der Patentinhaber, sondern nur der Einsprechende Beschwerde eingelegt hat. Und nun im Beschwerdeverfahren der Patentinhaber eine Änderung zur Verteidigung seines Patents vornimmt, dabei aber den Schutzbereich gegenüber der Fassung erweitert, die im erstinstanzlichen Einspruchsverfahren aufrechterhalten wurde. Das wird auch als das Verschlechterungsverbot bezeichnet. Da man hierfür gern lateinische Begriffe verwendet, spricht man hier auch vom Verbot der Reformatio Impeius. Um die Frage jetzt ganz wörtlich wiederzugeben und den Einstieg zu finden, muss ein geänderter Anspruch, der den einsprechenden und alleinigen Beschwerdeführer in eine schlechtere Lage versetzen würde, als wenn er keine Beschwerde eingelegt hätte, zum Beispiel durch Streichung eines einschränkenden Merkmals, zurückgewiesen werden.
Also im Prinzip soll die Reformatio Impeius ganz, ganz strikt durchgezogen werden.
Genau, ja.
Das war die erste Frage, okay.
Das war die einzige Frage.
Es gibt nur eine Frage. Ja, okay, und jetzt würde es mich noch interessieren. Ist die Antwort so einfach wie die Frage der großen Beschwerdekammer? Oder wie wird die große Beschwerdekammer darüber sinniert?
Die Beschwerdekammer antwortet etwas länger. Ich gehe mal davon aus, wäre sie zur anderen Meinung gekommen, hätte sie genauso kurz geantwortet, nämlich gesagt, es gibt eine Teilrechtskraft, es gibt ein Verschlechterungsverbot, daher geht das nicht.
So war es aber nicht. Ja. Also wir haben eine Ausnahme der Reformatio Impeius.
Wir haben eine Ausnahme von der Reformatio Impeius. Ja. Jetzt ist die Frage, sprechen wir zuerst über das, was sich die Kammer gedacht hat, oder sprechen wir zuerst, wie es ausgegangen ist?
Vielleicht sagen wir mal, wie hat es entschieden, dann was hat sie sich dabei gedacht und dann nochmal kurz Zusammenfassung, deswegen hat es so entschieden. Dann haben wir beide Varianten.
Ja, die große Beschwerdekammer hat gesagt, grundsätzlich gibt es ein Verschlechterungsverbot. Ja? Also es ist ja, grundsätzlich muss ein geänderter Anspruch, durch den der einsprechende und alleinige Beschwerdeführer schlechter gestellt würde als ohne Beschwerde, zurückgewiesen werden.
Also Reformatio Impeius hat seinen Sinn.
Dem Grundsatz nach gibt's die.
Okay.
Und jetzt kommt aber, und deswegen ist die Entscheidung lange geworden, sonst hätte man einfach sagen können, es muss ohne grundsätzlich, aber genau. Von diesem Grundsatz kann jedoch ausnahmsweise abgewichen werden, um einen im Beschwerdeverfahren vom einsprechenden oder von der Kammer erhobenen Einwand auszuräumen, in unserem Fall der Klarheitseinwand, ja. Wenn andernfalls das im geänderten Umfang aufrechterhaltene Patent als unmittelbare Folge einer unzulässigen Änderung, die die Einspruchsabteilung in ihrer Zwischenentscheidung für gewährbar erachtet hatte, widerrufen werden müsste.
Ja? Das heißt, man darf die Schuld ein bisschen auf die Einspruchsabteilung schieben. Sagt, ja, genau. Die haben es ja schon gewährt. Und somit bin ich als Patentinhaber, da trifft mich maximal eine Teilschuld. Die Einspruchsabteilung hat es ja als gewährbar gesehen. Und das soll schon mal ein Grund sein, warum die Reformatio Impeius nicht immer so ganz strikt anwendbar ist.
Genau, also notwendig ist wirklich, dass das in der Einspruchsabteilung, also von der Einspruchsabteilung für zulässig erachtet wurde. Auch vor dem Hintergrund, die Einspruchsabteilung hat in dieser Entscheidung ja selbst ziemlich herumgedoktert an dem
Patent. Das geht wahrscheinlich jetzt einfach nicht mehr, weil das selbstständige Herumdoktern von der Einspruchsabteilung, also bin ich nicht gewohnt.
Das nicht mehr, aber selbstverständlich gäbe es das noch insofern, als die Einspruchsabteilung halt zustimmt zu dem, was du selbst vorlegst. Ja, das geht natürlich schon. Ja. Und dann wird also jetzt, man sagt auch nicht, das geht jetzt immer und ich kann diese unzulässige Änderung rückgängig machen, sondern unter diesen Umständen kann dem Inhaber zur Beseitigung des Mangels Folgendes gestattet werden zu beantragen.
Ja, also jetzt kommt eine Kaskade.
Eine Kaskade, genau.
Okay.
Und dann haben wir in erster Linie eine Änderung durch die ein oder mehrere ursprünglich offenbarte Merkmale aufgenommen wurden.
Das wird enger, der Schutzbereich wird enger.
Ja? Das heißt, in erster Linie muss man schauen, kann ich es enger machen, ja oder nein. Nur dann, falls eine solche Beschränkung nicht möglich ist, also gäbe es die Beschränkung, dann müsstest du das Patent einschränken, es gäbe weiterhin das Verschlechterungsverbot und gut ist es. Ja,
ja, also keine Abweichung, spricht ja dann eigentlich nichts gegen die anderen großen Beschwerdekammerentscheidungen. Es ist ja, es kommt zu keiner Verschlechterung vom einzigen Beschwerdeführer.
Genau. Macht Sinn soweit. Das heißt, insofern ist es natürlich eine Möglichkeit, die man machen kann, aber jetzt kein Widerspruch, ja. Also, das ist jetzt keine Ausnahme vom Verschlechterungsverbot. Ja. Das steht halt einfach nur auch so da. Ich sehe jetzt nicht, dass man das nicht ohnehin hätte machen können, ja. Das zweite ist, falls eine Beschränkung nicht möglich ist, eine Änderung durch die ein oder mehrere ursprünglich offenbarte Merkmale aufgenommen werden, nicht gestrichen, ja, die den Schutzbereich des Patents in der aufrechterhaltenen Fassung erweitern, ohne jedoch gegen Artikel 123.2 zu verstoßen.
Das ist für mich ein bisschen schwer vorzustellen. Ich nehme was auf und schränke nicht ein.
Ja, vielleicht der Oder-Variante. Ich weiß es auch nicht genau, was die Kammer damit meint. Aber was schon immer die äußerste Grenze ist, und das haben wir durch die G1 aus 93 gesehen, das ist Artikel 123.3. Also Schutzbereichserweiterung gibt's nie.
Das hat nicht einmal die G1 aus 99, das hat nicht einmal die G1 aus 99 aufgehoben, ja. Gott sei Dank.
Und dann haben wir natürlich unseren Fall, um den es eigentlich geht und auf den das Ganze zugeschnitten ist. Nämlich erst, wenn eine solche Änderung nicht möglich ist, die Streichung der unzulässigen Änderung, sofern wieder nicht gegen Artikel 123.3 verstoßen wird.
Okay, dann haben wir
jetzt wirklich... Das ist jetzt genau unser Fall. Ja? Die Streichung des unklaren Merkmals, darin liegt die unzulässige Änderung. Und interessant ist auch, wenn du das nur so liest, dann gehst du normalerweise davon aus, dass die unzulässige Änderung eigentlich eine Überschreitung der Offenbarung ist.
Ja.
Ist aber hier nicht notwendigerweise gemeint. Mhm. Ja? Die allermeisten Entscheidungen, die ich im Nachgang zu dem kenne, beziehungsweise auch selbst mitgewirkt habe, bei denen ging es immer um 123.2 und Verschlechterungsverbot. Die ursprüngliche Entscheidung stammt aber wirklich aus einer Situation, wo wir Artikel 84 Problem hatten. Es ändert in Wahrheit eh nichts.
Es ist auf beide Fälle anwendbar. Okay, die Kaskade habe ich soweit verstanden. Du hast gesagt, die Entscheidung war nicht so kurz wie die Frage, sprich ich gehe davon aus, dass da eine gewisse Begründung auch noch gefolgt ist. Wie lautet die?
Genau, also die Begründung war relativ umfangreich. Das erste war einmal ganz klar, wenn nur der entsprechende Beschwerde eingelegt hat, dann ist der Patentinhaber zwar beteiligt am Beschwerdeverfahren, das ist ganz klar aus Artikel 107, er darf aber grundsätzlich keine bessere Position bekommen. Also von diesem Grundsatz will man eigentlich nicht wirklich runtersteigen. Das zeigt sich ja ganz klar an der Beschwerdekammerentscheidung. Das heißt, das Patent darf nicht in einer Form aufrechterhalten werden, die für den Patentinhaber günstiger ist im Vergleich zu dem, was die Einspruchsabteilung gesagt hat. Eben deswegen, weil er selbst kein Rechtsmittel eingelegt hat. Man kann sich das so vorstellen, so von einer großen Linie zwischen der Patentinhaber siegt voll und der Einsprechende siegt voll, gibt es in erster Instanz auch unentschieden, also irgendwo in der Mitte. Und wenn du keine Beschwerde einlegst gegen die Entscheidung, dann spielt sich das Spiel eben dann nur mehr zwischen der Maximalposition des Gegners und dem ab, was du in erster Instanz erreicht hast. Gut, und dann war natürlich die nächste Frage, wie ist eigentlich das Beschwerdeverfahren? Was ist das eigentlich, dieses Beschwerdeverfahren? Ja? Ist es, und da gab es auch ursprünglich, bis zu den zwei Entscheidungen davor, gab es zwei Sichtweisen, was ein Beschwerdeverfahren ist. Das eine ist jetzt einfach nur ein besseres Verwaltungsverfahren. Also die Beschwerdekammer setzt ihre Rechtsmeinung sozusagen an die Stelle dessen, was die Einspruchsabteilung tut. Und ja, wenn eine Partei jetzt Beschwerde einlegt, dann aktiviert man sozusagen die Beschwerdekammer und die schaut sich das nach allen Richtungen an. Oder, und das ist die Linie, die sie natürlich durchgesetzt hatte, das ist die, dass die Beschwerdekammer verwaltungsgerichtlich agiert. Nämlich nur insofern die Entscheidung überprüft, als die Parteien das auch wollen. Ja, und wenn einer das nicht will, dann ist die Beschwerdekammer einfach daran gebunden. Der Patentinhaber darf in der Situation, wenn er selbst nicht Beschwerdeführer ist, damit zwar Änderungen vorlegen, um sich zu verteidigen, damit es nicht noch schlechter wird für ihn, aber er kann eben nicht besser werden.
Welche widersprüchlichen Entscheidungen hat es jetzt denn überhaupt gegeben?
Es gab einige Entscheidungen, die relativ streng waren, was das Verschlechterungsverbot betrifft. Das war zum Beispiel die T579 aus 94, die hat einfach gesagt, eine Erweiterung, wie auch immer sie passiert, verstoßt gegen das Verschlechterungsverbot und ist daher absolut unzulässig. Es gab aber auch andere Entscheidungen, die da ein bisschen eine vermittelndere Position eingenommen haben, eher patentinhaberfreundlich, die gesagt haben, eine Änderung darf zugelassen werden, wenn sie angemessen und notwendig ist, um einen Mangel zu beheben. Und es ging in den allermeisten Fällen um mangelnde Klarheit und um Artikel 123.2 EPÜ. Und zwar auch dann, wenn sie den Schutzbereich erweitert gegenüber der Fassung, die die Einspruchsabteilung halt entschieden hat in erster Instanz. Daher hat man hier eine uneinheitliche Rechtsprechung.
Okay, die große Beschwerdekammer hat das dann abgewogen und hat sie ja, du hast die Antwort ja schon vorweggenommen, hat sie dann für eine Zwischenlösung entschieden.
Genau, also angemessen und notwendig ist jetzt etwas zu weit. Ja? Dann würde man zumindest in der Hinsicht diesen Überprüfungscharakter völlig aufweichen und praktisch so einen Amtsermittlungsgrundsatz einführen, dass die Beschwerdekammer einfach als bessere Prüfungsabteilung sich alles nach allen Richtungen noch einmal anschaut, sondern man wollte diesen Dispositionsgrundsatz, also dass die Parteien das Verfahren beherrschen und wenn einer halt nicht Beschwerde einlegt, dann ist er halt nicht Beschwerdeführer und kann nicht drüber hinaus, den wollte man hier eigentlich stärken. Die Kammer hat aber gesehen, dass es dann Situationen gibt, die halt zu ihrer Ansicht nach wirklich völlig unangemessenen Ergebnissen führen, nämlich genau der unseren, ja. Also wenn jemand von der Einspruchsabteilung sozusagen das okay kriegt, die also sagt, na gut, es ist in Ordnung, das ist klar, das ist neu, das ist erfinderisch, überschreitet auch nicht die Offenbarung, dann geht's in die Beschwerde, man legt selbst keine Beschwerde ein und dann kommt man drauf, das Merkmal ist doch unklar, dann bleibt das Merkmal natürlich unklar, das ist völlig unbestritten, die Beschwerdekammer hat insofern recht, aber dann ist man zumindest in der Lage, da rauszukommen, indem man es ändert.
Ja, es ist gerade bei Klarheit aus meiner Sicht ist ja immer sehr subjektiv, also objektive Bemessung, ob das jetzt klar ist oder nicht, ist schwierig. Gibt's, glaube ich, auch.
Ja, es ist die unangenehmste Situation, die da hier natürlich passieren kann, ist, dass man zum ersten Mal die Beschwerdekammer in der mündlichen Verhandlung draufkommt, dass dieses Merkmal, über das immer schon diskutiert wurde, dass das unklar ist. Ich meine, dann hast Schwitzen du natürlich an, ja, völlig Pech gehabt.
Okay. Im vorliegenden Fall, also wir haben schon eingangs gehört, die große Beschwerdekammer hat gesagt, ja, grundsätzlich Reformatio Impeus, das ist der Grundsatz, es gibt aber Ausnahmen. Die große Beschwerdekammer hat gesagt, ja, es gibt eine Kaskade abzuhandeln, zuerst soll man ein einschränkendes Merkmal aufnehmen, das wäre quasi das Idealszenario, zumindest um nicht gegen diese Reformatio Impeus zu verstoßen. Wenn das nicht funktioniert, dann kann man ein Merkmal aufnehmen, das den Schutzbereich erweitern würde, aber bitte 123.3, das gilt immer noch. Und das dritte, der letzte, die letzte Möglichkeit wäre, wirklich dieses in dem Fall unklare Merkmal zu streichen, auch wenn es den einzigen Beschwerdeführer schlechter stellen würde. Aber auch hier gilt die Maxime von Artikel 123.3. Wie ist dann im Beschwerdeverfahren weitergegangen?
Der Fall geht natürlich zurück an die vorliegende Beschwerdekammer. Das heißt, die große Beschwerdekammer entscheidet nicht den Fall, sondern sie beantwortet eben nur die Vorlagefrage. Der Tenor oder der Spruch der Entscheidung ist eben die Antwort. Und der Patentinhaber, der reichte jetzt neue Anspruchsfassungen als Hauptantrag und auch drei Hilfsanträge ein. In einer ersten Fassung fehlte ein Merkmal, das im erteilten Anspruch 1 enthalten war. Und zwar fehlte da das Merkmal, dass diese Bindeschicht mit den Linsen in Kontakt gebracht wird, völlig. Und diese Streichung, die hat einfach den Schutzbereich erweitert.
Also dann haben wir einen Artikel 123.3. Also es wirkt fast so, als hätte die große Beschwerdekammer Entscheidung völlig.
Ja, zumindest was den Hauptantrag betrifft, war das wohl so. Aber dann kam der erste Hilfsantrag. Ja. Hier hat man dann das unklare Viskositätsverhalten des Materials präzisiert, hat dann also Bezug genommen und so weiter. Und letztendlich konnte er vor der Beschwerdekammer erreichen, dass das Merkmal klar und zulässig und ursprungsoffenbart war. Das heißt, er hat erreicht, dass das Verbot der Reformatio Impeus, also das Verschlechterungsverbot, jetzt nicht verletzt war. Das unklare Viskositätsmerkmal, also das Merkmal dieses unklaren Viskositätsverlaufs, wurde präzisiert und im Ergebnis war die Sache dann auch klar und zulässig. Und diese Präzisierung, sei es jetzt Streichung oder Hinzufügung von Merkmalen oder eine Mischung davon, hat jetzt auch den Kriterien genügt, die die große Beschwerdekammer aufgestellt hat. Es lässt sich jetzt nicht so ganz sagen, ob es eine reine Streichung oder reine Hinzufügung war. Im Endeffekt hatten wir aber mit dem Verschlechterungsverbot, so wie es die große Beschwerdekammer gesehen hat, kein Problem. Auch der Schutzbereich war nicht erweitert worden gegenüber der erteilten Fassung.
Okay, das heißt, wir erfüllen jetzt gerade die Kriterien der G1 aus 99. Wir erfüllen somit auch implizit die Kriterien von Artikel 123.3 und alle anderen Kriterien sind auch durchgewunken worden von der Beschwerdekammer.
Nicht so schnell, nicht so schnell.
Okay.
Jetzt hat die jetzt hat die Kammer natürlich begonnen, Artikel 56 zu prüfen. Und man ist draufgekommen, da gab es ein Dokument, ich mag jetzt auch nicht zu sehr ins Detail gehen, aber es gab da wohl ein Dokument, das auch das nahelegte und damit lag keine erfinderische Tätigkeit vor. Der Antrag wurde aus dem Grund zurückgewiesen.
Hey, das ist irgendwie unbefriedigend. Da geht es um so viel Formalkriterien und dann kommt es hier und da wieder doch auf das Wesen unseres Berufs an, nämlich um die Frage, ob ein Gegenstand erfinderisch ist oder nicht.
Ganz genau.
Ja. Okay.
Es war also wirklich bitter, so viel an argumentativem Aufwand da reinzustecken und im Endeffekt kommt man dann auf das komplett profane Ergebnis, dass das aus irgendeinem Grund nicht erfinderisch ist. Ja?
Also die Kammer hätte man auch leichter bekommen können, unaufwendiger, sage ich einmal.
Absolut, ja. Die Kammer hat sich dann natürlich Mühe gegeben, aber unaufwendiger, man muss schon sagen, der Patentinhaber hat sich natürlich gewehrt mit allen Mitteln und ebenso weit, wie es notwendig war. Und bislang war es eben nicht notwendig, die erfinderische Tätigkeit zu prüfen, zumindest nicht in der Fassung. Und es wurde hier zum ersten Mal geprüft und der Antrag war dann eben unzulässig. Ja.
Und okay, also keine erfinderische Tätigkeit. Aus meiner Sicht, es ist somit verloren für den Patentinhaber. Oder hat er sich dann doch noch weiter gewehrt?
Er hat es noch weiter versucht. Er hat noch einen zweiten und dritten Hilfsantrag in das Verfahren eingebracht. Damals war das auch noch relativ einfacher, wobei nach einer Entscheidung der großen Beschwerdekammer wird man dem Patentinhaber möglicherweise noch erlauben, ausnahmsweise hier neue Hilfsanträge einzubringen. Problem war, beide Anträge ließen dieses Viskositätsmerkmal jetzt wieder weg, wodurch eine Erweiterung des Schutzbereichs stattgefunden hat und damit war das unzulässig. Außerdem, und die Kammer war hier sehr, sehr sorgfältig, selbst wenn, hätte keine erfinderische Tätigkeit vorgelegen. Also auch das haben sie.
Also sie haben es ja dann nochmal doppelt abgesichert.
Doppelt abgesichert, ja.
Okay. Das heißt, jetzt haben wir es aber geschafft, das Verfahren geht wohl dem Ende zu, ist das korrekt?
3M hat sich damit immer noch nicht zufrieden gegeben. Okay. Das Patent war dem Inhaber offenbar sehr wichtig und die haben dann am 5. September 2002 noch einen Überprüfungsantrag, also eine Petition for Review bei der großen Beschwerdekammer eingereicht, gestützt auf eine angeblich schwerwiegende Verfahrensverletzung.
Nämlich?
Nämlich, sie seien da wohl also im Verfahren nicht ausreichend gehört worden und.
Also der zweite, der dritte, der vierte Hilfsantrag nach der großen Beschwerdekammer, das ist genügt immer noch nicht im rechtlichen Gehör.
Genügt immer noch nicht. Die haben beantragt die Wiedereröffnung des Verfahrens vor der Beschwerdekammer, die hilfsweise weitere Hilfsanträge auf mündliche Verhandlung und auch eine Umwandlung des europäischen Patents in nationale Anmeldungen. Und interessanterweise wollten die auch hilfsweise die Aussetzung bis zum Inkrafttreten des IPÜ 2000, weil dann gibt es nämlich diese Möglichkeit der Petition for Review auch wirklich.
Okay, das heißt, Sie haben es schon ein bisschen vorgegriffen, haben da Sie einem Rechtsmittel beholfen, das eigentlich tatsächlich noch gar nicht gegeben hat.
Genau, die Überprüfung ist ja mit dem EPÜ 2000 eingeführt worden. Das heißt, 2002, wo diese Entscheidung dann eben rausgekommen ist, da wusste man schon, was da kommt. Also eingeführt wurde diese Überprüfungsmöglichkeit, aber erst später, nämlich Ende 2007. Und die Kammer hat es dann auch relativ schnell abgebügelt und hat gesagt, ja, schön, dass das möglicherweise kommt. Derzeit ist es nicht so und ja, damit war das dann.
Also damit dann tatsächlich nicht durchgedrungen. Ich traue mir jetzt nicht mehr fragen, war das das Ende?
Ja, das war jetzt wirklich das Ende. Ja.
Okay, ja, sehr, sehr interessant, sehr komplex. Ich glaube, es ist Zeit für eine kurze Zusammenfassung. Wir reden doch schon ein Zeitl drüber. Also wir haben uns heute mit der G1 aus 99 beschäftigt und mit der grundlegenden Frage, inwiefern die Reformatio Impeius tatsächlich gilt. Die Große Beschwerdekammer hat festgestellt, dass nach wie vor an der Reformatio Impeius anzuhalten ist. Es gibt aber in sehr speziellen Fällen eine Ausnahme. Michael, kannst du das nochmal versuchen, diese Ausnahmen ganz kurz und knackig für unsere Zuhörer zu wiederholen? Ich glaube, das ist ein gelungenes Ende dann.
Genau, als erstes musst du versuchen, die Reformatio Impeius überhaupt nicht zu benötigen. Das heißt, ich muss als erstes schauen, gibt es nicht irgendwelche ursprungsoffenbarten Merkmale, die den Schutzbereich einschränken. Das heißt, wenn auch immer das funktioniert, dann muss ich gar nicht in die Verlegenheit kommen. Das ist das Erste, was die Kammer sozusagen fordert. Falls das nicht möglich ist, dann kann ich ursprünglich offenbarte Merkmale, die den Schutzbereich gegenüber der aufrechterhaltenen Fassung erweitern, aufnehmen. Erste Variante oder zweite Variante, Merkmale, die ich aufgenommen habe, wieder streichen. Das heißt, ich kriege den Schutzbereich dann zwar erweitert, aber niemals gegenüber der erteilten Fassung. Also Artikel 123.3 ist immer meine letzte Grenze. Vielleicht noch einen praktischen Punkt. Man hat als Einsprechender immer so das Repertoire an Möglichkeiten, wie man dem Patentinhaber das Leben möglichst schwer macht, wenn der mit Hilfsanträgen daherkommt. Ja. Und in erster Instanz gibt es da die üblichen Verdächtigen, Artikel 123.2, Artikel 123.3, Artikel 84, die Klarheit und die Verspätung, dass also die üblichen Verdächtigen sind.
Ja, so weit, so gut.
In der Beschwerde habe ich als Einsprechender und einziger Beschwerdeführer, das ist die Voraussetzung, neben dem noch strengeren Verspätungsregime eben auch noch das Verschlechterungsverbot, mit dem ich dem Patentinhaber das Leben schwer machen kann.
Ist es was deiner Erfahrung nach amtsseitig geprüft wird oder gehört das immer beantragt?
Ich würde darauf hinweisen, wenn es geht. Ich glaube, die Beschwerdekammer müsste das grundsätzlich auch von sich aus rügen, so wie sie auch einen Verstoß gegen Artikel 84 von sich aus rügen wird. Also die sind da nicht schüchtern und werden da das schon mitteilen. Aber als Einsprechender und Beschwerdeführer würde ich natürlich separat darauf hinweisen.
Okay, verstanden. Das heißt, wir nehmen uns heute auch nur einen kleinen Praxistipp mit, der uns sozusagen die Toolbox ein bisschen erweitert. Ich glaube, es war eine wunderschöne Folge über die Reformatio Impeius. Sehr ausführlich haben wir darüber gesprochen, aber ich glaube, es ist ein Thema, das sehr viel hergibt, vor allem bei dem witzigen Verfahrensverlauf, möchte ich fast sagen. Michael, vielen Dank für deine Expertise und ja, bis bald.
Bis bald.
Das war ein IP-Courses Podcast. Für Feedback schreiben Sie uns an podcast@ipcourses.org, abonnieren Sie den Podcast und entdecken Sie weitere Informationen und Kursangebote auf www.ipcourses.org.